Herzlich willkommen bei Garderobengespräche mit Lea und Sophia.
Ja, Lea, ich war in Berlin.
Ja, Lea war in Berlin und jetzt hört ihr die wundervolle Folge mit Fabian Stumm. Viel Spaß beim Hören.
Ich sitze hier gerade im wunderschönen Adlon Hotel. Gegenüber von mir ein sehr, sehr schöner, hübscher, junger Mann. Oh Gott. Muss ich jetzt sagen, habe ich eben gerade auch gesagt. Voll schön. Der gerade mit seinem Käffchen hier schlürft. Deswegen rede ich jetzt nochmal weiter. Mhm. Vor mir sitzt Fabian Stumm, der uns heute nicht so ganz krass in die Theaterwelt entführt, sondern in die Filmwelt mitnimmt. Und so. Oder so. Und wie geht's?
Sehr gut. Schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Heute bin ich alleine. Sophia ist nicht dabei, aber das macht nichts.
Nö, die können wir uns ja vorstellen, genau.
Voll schön. Ja. Fabian, erzähl so ein bisschen von dir, bitte.
Ja, gerne. Ich bin Schauspieler, Autor und Regisseur. Ich bin in Koblenz aufgewachsen, im Rheinland, und bin dann mit 19 nach New York gezogen, habe da Schauspiel studiert. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und habe da angefangen zu spielen, viel Theater die ersten Jahre hauptsächlich. Und dann habe ich immer mehr gedreht und habe dann vor, ich glaube, 3-4 Jahren angefangen auch zu schreiben für Film und habe meine eigenen Drehbücher geschrieben und die dann verfilmt als Regisseur und als Hauptdarsteller. Und die letzten Filme waren Knochen und Namen und Sad Jokes und jetzt, arbeite ich an ganz vielen neuen Projekten.
Warum Berlin?
Das hat sich tatsächlich nach New York ganz natürlich ergeben, weil ich habe New York sehr geliebt und habe da total gern gewohnt. Und es war aber dann klar, nach der Schauspielschule hatte ich so ein bisschen vor, mich mal da auszuprobieren. Und es war aber sehr schnell, ich war ja auch noch sehr jung und auch noch total unerfahren natürlich im Beruf. Und es war dann ziemlich schnell klar, dass es schwer werden wird für einen jungen Mann aus Deutschland mit einem deutschen Akzent. Das heißt, da gab es wirklich nicht viele Rollen. Ich hatte so ein paar Vorsprechen, habe ein paar Kurzfilme gedreht und dann war aber sehr schnell klar, okay, das wird einfach hart. Und ich muss auch sagen, weil das ja alles auf Englisch war und ich hatte damals mit 18, 19 eben totalen, ja, so eine Sehnsucht nach der großen Welt. Ich komme, wie gesagt, aus Koblenz, keine große Stadt. So. Und bin dann nach New York und danach war ganz klar, Berlin ist eigentlich die einzige Option in Deutschland, die Sinn macht, wenn man eben sowohl Theater machen will, als auch drehen will. Und dann bin ich da reingesprungen.
Verrückt. Hattest du so einen großen Traum, dass in Amerika irgendwie alles super läuft und dann du da bleibst?
Nicht so. Nee, witziger. Nee, das denken immer viele, aber wirklich nicht, weil ich bin sehr, also ich liebe das amerikanische Kino total, aber ich bin eigentlich noch, also ich glaube, ich bin doch noch geprägter vom europäischen Kino. Also besonders die Franzosen, das hat mich immer schon, seit ich ein Kind bin, total, wir hatten eben kurz mal schon gesagt, Hitchcock ist einer meiner, wie für die meisten Leute wahrscheinlich beim Film, aber einer der großen Meister für mich gewesen, schon von klein auf. Das heißt, es gab schon immer viele Amerikaner auch, aber das französische Kino hat mich total geprägt. Und auch die deutschen Sachen, so aus den 70ern, Fassbinder, die ganzen Geschichten, Alexander Kluge und so. Und aber irgendwie, ich glaube wirklich, es lag daran, dass ich, weil ich ein sehr schüchternes Kind und ein sehr schüchterner Jugendlicher war, glaube ich, war so diese Entscheidung, ich möchte Schauspieler werden, die auch viele erstmal etwas verwirrt hat, glaube ich, weil ich nicht der Typ war, dem man das vielleicht normalerweise so gibt. Ich glaube, ich musste wirklich ganz weit weg, um einfach mal zu sagen, ich erfinde mich dann neu, ich starte da irgendwie neu durch. Und dann war eben New York doch so ein Traum. Und gerade diese Lee Strasberg-Schule, da hatte ich immer viel von gelesen, schon als Kind, ne, in diesen ganzen Filmbüchern, die ich immer gesammelt habe. Da hieß es immer Lee Strasberg und wer hatte alles studiert? Sissy Spacek ist so schon immer meine Lieblingsschauspielerin und die war da in den 60ern. Es war immer so eine Referenz für mich. Und ich hatte dann vor, eigentlich mich auf deutschen staatlichen Schauspielschulen zu bewerben, hatte schon alles angegeben, alles vorbereitet. Ich hatte über die Termine schon und habe dann eher so aus, ich weiß gar nicht aus Witz, aber es war so mein kleiner geheimer Traum, habe ich mich dann in New York beworben. Da musste man wahnsinnig viele Unterlagen da anschleppen. Und die hatten damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber eben so ein bestimmtes Kontingent für ausländische StudentInnen. Und dann hat das geklappt. Ich weiß das noch, dann kam dieser Brief und ich war so, okay, dann gehe ich nach New York.
Wie war das so mit Englisch? Warst du dann so, jetzt muss ich Englisch lernen?
Das ging tatsächlich gut, weil wir haben in meiner Familie immer sehr viel Filme im Original geguckt, schon ganz früh. Also ich habe immer schon sehr viel auf Englisch geschaut mit Untertiteln und dann auch recht früh auf Englisch gelesen, komischerweise. Mhm. Und wir hatten mal, ich glaube, das war auch wichtig, wir hatten mal, als ich so 13 war, ein Dreivierteljahr hat eine, oder ein halbes Jahr hat eine amerikanische, ja, wie so ein Au-pair-Mädchen war dann bei uns. Und das war irgendwie auch wichtig in der Zeit, sehr prägend, dass wir dann ständig auf Englisch gequatscht haben. Also das hat mich irgendwie nicht so blockiert. Irgendwie, das ging. Dann kann man da auch natürlich auch sehr schnell rein in New York selbst.
Okay. Ja. Wann bist du rüber?
Das war ein bisschen schwierige Geschichte. Ich bin tatsächlich am 10. September 2001, also wirklich einen Tag vorm 11. September. Und das war nicht so einfach.
Das ist krass.
Das war krass.
Ich war letztens in Schottland. Mhm. Kurz zum Thema, ich springe so in so ein komplett anderes Thema rein, ich liebe das.
Mach das auch, wie du schon merkst.
Ich war letztens in Schottland und da habe ich mir, weil ich habe grundsätzlich, wenn ich irgendwo alleine bin, muss ich mir ein Theater raussuchen und gucke da immer random irgendwas. Mhm. Und ich habe dann das erste Mal Come From Away gesehen. Kennst du das Musical?
Wie heißt das?
Das Come From Away.
Ach so, ja, ja. Mhm.
Basiert ja auch quasi auf diesen, hart. Und
traurig.
Das ist echt crazy. Hat jetzt eine Uraufführung in Deutschland. Ich bin sehr gespannt.
Wo denn? Weißt du das?
München? Bestimmt hier Deutsches Theater München.
Ah, okay.
Oder so. Mhm. Bestimmt, irgendwie so. Das wird auch touren. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher.
Naja. Ah, spannend.
Ja, so. Family bei dir. Ich bleibe jetzt nochmal in deinen jungen Jahren so ein ganz, ganz klein bisschen. Du bist dann nach New York. Vorher waren aber deine Eltern und generell Familie ja auch schon so künstlerisch angehaucht.
Ja, ja.
Ne? Also du warst da immer schon so ein bisschen drin. Du sagst aber eben gerade, du warst ein relativ schüchterner. Mhm. Kann ich fühlen, war ich auch tatsächlich. Ich bin in der Schule auch in die Theater
gewesen. Viele SchauspielerInnen. Ich höre das immer mehr. Also als ich dann angefangen habe damit, habe ich gemerkt, ach so, das ist gar kein Manko.
Ich dachte so Mitte 20 irgendwann so, war ich nur ein Spätzünder?
das sowieso. Ne? Anderes Thema. Ne?
Ja, also erzähl da gerne nochmal so ein bisschen deine Family und so.
Ja, ja, ich habe eine tolle Family. Ich habe zwei ganz tolle Eltern und drei Geschwister, wir sind zu viert. Zwei Schwestern, zwei ältere Schwestern und eben zwei Jungs. Und ich glaube tatsächlich, weil das eben von klein auf so gefördert wurde, also diese künstlerischen Interessen, also Literatur, Film, Kunst, das war immer schon ein großes Thema bei uns. Ich glaube, deshalb waren meine Eltern auch, als es dann losging mit dieser Entscheidung, ich habe dann wirklich auch die Schule abgebrochen, so in der 11. Klasse, und habe wirklich gesagt, ich möchte die Schauspielschule, ich möchte das alles, ich habe mich nicht so wohl gefühlt in der Schule, das war immer ein bisschen ein schwieriges Thema bei mir. Und dann haben meine Eltern das wirklich, und das werde ich denen auch nicht vergessen, die waren da wirklich wahnsinnig unterstützend und offen und haben, ich habe Jahre später mal mit meinem Papa darüber geredet und habe gesagt, wieso habt ihr das eigentlich so easy mitgemacht, weil ich kenne von anderen FreundInnen und KollegInnen, die da sehr kämpfen mussten teilweise mit ihrer Familie, um wirklich das durchzuziehen und zu sagen, ich möchte aber in diese Richtung gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, weil das war irgendwie so früh klar bei dir, dass du irgendwie einen anderen Weg, dass da irgendwas anderes bei dir kommt, und das hat dich immer so glücklich gemacht. Du warst immer, weil natürlich zu Hause in meiner Familie war ich nicht schüchtern, das war eher in der äußeren Welt. Ja, ne? Ja. So.
Die anderen Leute und wie sehen sie mich?
Genau, genau. Und das fand ich, und er hat halt gesagt, da in der, so in deiner Welt bist du halt aufgeblüht, und das wollten wir natürlich fördern. So. Und das fand ich sehr schön. Und ich glaube eben auch, mein Papa ist Jurist, ne? hat einen sehr guten Beruf und ist da auch, liebt das auch total. Und ich weiß aber mittlerweile natürlich, weil sein Vater eben Künstler war und er das so nah miterlebt hat, der eben auch eher dann im Alter Erfolg hatte. Ich glaube, es war wie so ein Gefühl von, das überspringt so eine Generation, aber ich habe immer das Gefühl, dass mein Vater das auch glücklich macht, dass ich das so umsetze, ne? So, oder weiterführe auf eine Art.
Voll schön.
So,
also ich finde die Einstellung auch voll schön. Mhm. Richtig Glück gehabt.
Ja,
also ich habe wirklich schon mit ganz, ganz vielen gesprochen, die sagen so, ja, ich musste halt noch was anderes lernen, weil
ich kenne viele
kein sicherer
Job. Genau, genau. Und ich finde das toll, weil meine Mutter zum Beispiel auch, die auch in Sad Jokes ihr Kinodebüt gibt, die spielt am Anfang eine kleine Rolle. Das war ganz toll, ja. Und ich glaube, von ihr habe ich so, mein Vater ist eher ein bisschen introvertiert auf eine Art und ne, eben auch sehr, eben immer in seinen Büchern und in der Kunst und so, ein sehr lustiger Mann, aber auch sehr so privat für sich, und meine Mutter ist sehr, ne, extrovertiert, und das ist so diese Kombi, und deshalb sagt sie auch immer, ne, dieses Performative habe ich wahrscheinlich dann von ihr, und die hat auch, weil es eben natürlich bei mir nicht immer gut lief, ne, also ich habe dann auch mit dem, jetzt können wir ja später nochmal drüber sprechen, aber es gab natürlich auch Phasen, wo das wirklich schwierig war, und die hat immer, das rechne ich meinen Eltern so hoch an, also meine Mutter hat immer gesagt, bleib da dran und wir unterstützen dich, wenn du irgendwas brauchst, oder ich habe auch immer gejobbt nebenbei, 1000 Jobs irgendwie, das war natürlich auch immer Thema. Und die hat immer gesagt, wenn die Leute irgendwann sehen, was da bei dir ist und was du kannst, dann wird das auch kommen, und dann, wenn auch selbst wenn das dauert, wir glauben da an dich und bleib da dran. Also das war nie so ein, ich habe nie so ein Gefühl bekommen von, jetzt muss aber mal langsam hier was passieren. Und wenn man das Gefühl hat, man kann nur weich fallen, dann traut man sich natürlich auch mehr. Also ich habe, es ist ein bisschen komisch, weil ich bin jetzt in meinen 40ern und jetzt läuft es eben gerade ganz gut, und ich habe das wirklich gemerkt, dass ich, glaube ich, nie, auch wenn es oft schwierig war und ich dann auch manchmal darunter gelitten habe, weil man natürlich diesen Hunger hat auch nach der Arbeit und nach dem Spielen und so. Aber es gab wirklich nie diese Überlegung oder es gab nie einen Zweifel, sagen wir mal so. Mhm. Gab es einfach nicht.
Als du nach New York gegangen bist, war für dich schon klar, ich möchte Film machen und ich möchte Drehbücher schreiben oder Regisseur werden?
Du übernimmst jetzt die Mutterrolle. Hast du dir dabei gedacht? Reiß dich zusammen.
That's
you. Mhm. Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also das Schreiben, ich habe als Kind, muss man schon sagen, viel gemalt, Geschichten geschrieben, Kurzgeschichten. Das war immer so als ganz kleiner Junge habe ich immer gesagt, ich will entweder Maler werden oder Schriftsteller. Aber es hat sich dann, als ich dann als Teenager viel im Theater war und das entdeckt habe, das war so also Film war sowieso immer Thema, aber das Theater kam dann so mit 14, 15 dazu. Und das hat mich dann so eingenommen, dass ich gemerkt habe, oh wow, da möchte ich irgendwie mehr drüber wissen. Und habe ständig Stücke gelesen, bin immer in unser Stadttheater Koblenz gegangen und so und habe mir das waren so meine Stars. Es gab so vier neue SchauspielerInnen in so einem Ensemble, die sind so, ein neuer Intendant kam, der hat die so mitgenommen, frisch von den Schauspielschulen und die waren, das hat mich total umgehauen. Also das war so meine Welt dann für ein paar Jahre. Aber das Schreiben war dann überhaupt kein Thema mehr für mich. Also ich wollte wirklich spielen. Ich wollte wirklich einfach da rein.
Und dir war quasi auch egal, ob Theater oder Film?
Ich wollte wirklich beides. So. Tatsächlich beides. Krass. Ich hatte mehr Respekt und mehr Angst vorm Theater, schon immer.
Natürlich. Ja, hat verschiedene Aspekte. Und ich glaube, den Unterschied zwischen Film und Theater, den kann man mehrere Lexikas drüber schreiben.
Ja, das ist total das spannende Thema.
Aber ich fühle mich auch im Theater, deswegen finde ich es so geil, weil du übernimmst richtig den Gegenpart.
Du fühlst dich im Theater sicherer,
ich finde es irgendwie, das ist mehr meine Welt. Mhm. Ich verstehe die so ein bisschen mehr. Was heißt, ich verstehe die mehr? Mhm. Ich finde im Film, und jetzt springen wir schon wieder so richtig krass, wir gehen gleich nochmal wieder, du befindest dich noch in New York.
Okay, okay. Halt mir das
gedanklich
fest.
So. Ich finde, im Film kann man halt viel mehr darstellen. Ich mag diese Fantasie. Jetzt sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei Hitchcock und so. Ich liebe ja, dein Lieblings-Hitchcock.
Notorious. Berüchtigt auf Deutsch.
Ja. Okay.
Obwohl ich auch die Farbfilme total liebe.
Ja.
Vertigo.
Du bist ja so ein, das Vögel, ist dann so Marnie, richtig alter.
Aber Notorious, der hat mich schon sehr.
Bei mir wäre es Francy.
Hey, der ist auch toll.
Ich liebe den.
Francy, der ist aber.
Ja,
wow,
aber ich finde den großartig. Ja, und ich liebe
der hat mich ein bisschen traumatisiert.
Ja?
Diese Mordszene.
Ja,
da.
Ja, aber ich finde es so. Ich habe immer diese Szene vor Augen. Wo die so in dieses Haus gehen, und er sie den nächsten Mord begeht, und die so diese Treppe hochgehen und diese Kamera einfach wieder so runtergeht und dieses Haus verlässt.
Ja.
Das ist so geil.
Ja, das ist
und da, und ich finde Hitchcock, und ich finde auch du in deinen Filmen, da reden wir auch nochmal so ein bisschen drüber, weil du das so ein bisschen in deiner Art so ein bisschen, du lässt es aufleben, das ist so schön, weil es gibt so viele Filme. Ich mag diese Fantasie, weil das kannst du kannst so viel mehr damit machen und spielen. Ja. Und da sind wir beim Theater, muss man spielen. Mhm. Jetzt mittlerweile im Film muss man teilweise nur sein. Weil du kannst auch, du kannst ein Gesicht auch, und ich meine das jetzt nicht, dass jemand, der nur Film macht oder so, dass man dann nicht schauspielern kann oder sonst irgendwas, aber du kannst jedes Gesicht irgendwie so hinkriegen, dass es dann einmal für die Einstellung passt.
Ja,
und du kannst die Einstellung auch so einstellen, das kannst du im Film oder im Theater halt nicht.
Ja, du kannst es natürlich ganz anders manipulieren, im positiven Sinne.
Ja,
ne?
Und das ist halt
stimmt.
Nochmal eine ganz andere Art von Kunst.
Es ist schön, es ist witzig, dass du das jetzt erwähnst, weil ich habe so eine Tendenz mit den SpielerInnen in meinen Filmen, war das bis jetzt immer so, dass ich total oft, die machen sich ja manchmal über mich lustig, weil ich mich dann so oft wiederhole, aber ich habe ganz oft diese Anweisung gegeben, weil ich das wirklich wichtig finde, oder das interessiert mich beim Film, dass man eben sich nicht zu viel vornimmt, sondern dann eben on camera Sachen entdeckt und geschehen lässt, und ich sage denen ganz oft so, nehmt keinen Anlauf, also ihr müsst gar nicht, ne, es gibt ja oft dieses, ich habe jetzt wieder vergessen, wer das gesagt hat, irgendein sehr großer Filmregisseur von ganz früher, der hat mal gesagt, es war in New York immer so ein Zitat in der Filmklasse, der hat immer gesagt, just because they say action, doesn't mean you have to do anything. Das fand ich so toll, ist mir so hängen geblieben.
Ja.
Es gibt eigentlich gar keinen, man kann eigentlich sehr bei sich bleiben, auch wenn die Kamera dann läuft, und aus so einer Ruhe auch in irgendwas reingehen. Ne? Man muss gar nicht dieses, und klar, Theater ist dann doch ein anderes Biest, da muss man natürlich ein bisschen was anderes stemmen.
Jetzt ist meine Frage, jetzt geht es so in Richtung Drehbuch, auch deine Drehbücher und so, bist du, und auch durch deine Regiearbeit, bist du sehr, sehr textbezogen?
Sehr.
Echt?
Ja.
Okay,
total.
Ich hätte jetzt gedacht, du bist so jemand so, bei dir kann man auch viel so mal so einen Satz verdrehen
überhaupt
oder mehr
nicht.
Viel Impro,
überhaupt
weil das kann sich ja dann ergeben.
Nein,
das verspielt sich ja.
Ja, ist interessant. Ich finde, es gibt auch tolle improvisierte Filme und so Cassavetes, der das, glaube ich, auch oft mit eingebaut. Es gibt schon Leute, wo ich das wahnsinnig toll finde. Aber ich persönlich, nee, ich hänge schon sehr am Dreh. Ich finde wirklich, ja, also gerade
so
Dialoge. Komischerweise nein, ich liebe kleine Unfälle im Spiel. Also wenn Sachen passieren, die irgendwie nicht geplant sind, ich habe so eine Tendenz, ich lasse da ganz viel auch mit dann in den Filmen drin. Gerade weil ich ja bis jetzt oft in Plansequenzen ohne Schnitt gearbeitet habe, teilweise die Szenen sind sehr lang. Zwangsläufig passieren da Sachen, die ungeplant sind und das liebe ich so. Mhm. Aber in den Dialogen bin ich schon sehr akribisch. Also die arbeite ich so fein vorher und weil ich auch eben Spieler bin, ich habe das Gefühl, diese ganzen Sätze und Dialoge gehen so oft durch mich durch, bis ich das dann an die SpielerInnen weitergebe, dass ich schon auch, also wie soll ich sagen, ich spiele leider kein Instrument, ich habe immer alles abgebrochen als Kind leider, das bereue ich ein bisschen, aber ich stelle mir das manchmal so vor, als würde man das Komponieren einer Melodie, das stelle ich mir manchmal so vor wie Drehbuch schreiben, weil das geht bei mir so viel um Rhythmus und um Pausen und Stille und wann zieht es wieder an und das ist auch schon in den Dialogen selbst. Also ich bin zum Beispiel, bin ein bisschen anstrengend mit Dialogen, gerade auf Deutsch, weil es eben meine Sprache ist.
Warum kann ich mir das jetzt so gut vorstellen?
Ja, eben. Und gerade eben deutsche Filme, da achte ich schon sehr drauf, weil ich finde da, klar, das fällt uns dann natürlich schneller auf, wenn was vielleicht nicht so gut geschrieben ist oder irgendwie unecht klingt so oder textig klingt. Mhm. Das heißt, da versuche ich schon sehr, sehr drauf zu achten. Und weil ich das eben so, meistens schon zu 80% sind diese Rollen schon für die SchauspielerInnen dann geschrieben, die schon vorher besetzt sind. Das heißt, das geht Hand in Hand. Und bis jetzt war es aber auch so, dass sie das total verstanden haben und dann auch wirklich genommen haben als, so ein bisschen als Herausforderung und vielleicht aber auch als Kür, dann sozusagen, ist eine Vorlage, da kann ich drauf surfen. Und natürlich sind sie frei im Spiel.
Ich glaube, ne? Manche Schauspieler aber verstehen das nicht.
Also die Erfahrung habe ich Gott sei Dank an meinen Filmen noch nicht gemacht. Aber, aber die, zum Beispiel nur ganz kurz, Marie-Lou Sellem ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin, die in allen Film von mir bis jetzt gespielt hat und der ich auch weiterarbeiten werde, ist eine Schauspielerin, auch Regisseurin, kommt eben auch witzigerweise vom Theater, hat eigentlich an allen großen Häusern lange gespielt und sie hat neulich mal in einem Interview gesagt, das fand ich ganz schön, dass sie so meinte, ja, der Fabi, auch auf die Frage, wie frei ist man da? Mhm. Und dann hat sie gesagt, nee, sie würde es so beschreiben, der baut eine sehr klare Wohnung und jeder hat einen sehr klaren Raum. Mhm. Und da wird auch schon gesagt, wo steht das Bett, wo steht der Tisch, wo hängt die Lampe, das ist schon alles klar. Aber innerhalb dieses Konstrukts und dieses festgelegten Raumes darf man da trotzdem noch entscheiden, wo stelle ich das Bild hin, wo lege ich mein Buch hin, wo lege ich die Decke hin, so, wo stelle ich die Blumen hin. Das heißt, im Spiel ist man frei, aber alles andere ist schon sehr set. Das ist eigentlich ein schönes Bild dafür.
Voll. Ich sollte das nicht eigentlich normal sein? Im Filmgeschäft? So, jetzt
kommt's. Jetzt plaudern wir aus dem Nähkästchen. Ja. Aber natürlich, ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war, aber je mehr ich das jetzt mache in den letzten Jahren, und ich lerne ja auch dazu, ich habe das ja nicht studiert, ich habe ja nicht Regie studiert oder Drehbuch, ich habe das ja wirklich angefangen zu machen, weil ich gespürt habe, ich kriege immer mehr Hunger nach Stoffen, die vielleicht ein bisschen anders sind als das, was mir sonst so vor die Füße gefallen ist. Und ohne da irgendwas zu diskreditieren, ich finde, es gibt wahnsinnig tolle Sachen natürlich auch in Deutschland. Aber ich hatte einfach Lust, mich da hinzuwagen. Und ich glaube, instinktiv macht man natürlich Sachen auf eine Art, also ich glaube, ich inszeniere auf eine Art, wie ich mir das wünschen würde, wie ein Regisseur, eine Regisseurin mit mir umgehen würde. Und das fließt dann natürlich mit rein. Also ich glaube, das kann man dann gar nicht trennen. So. Und dann Sachen, die vielleicht dann Leuten auffallen, weil sie sagen, oh, das war so besonders warmherzig und entspannt und irgendwie so. Denn das ist wahrscheinlich einfach nur, weil ich das manchmal als Schauspieler schon vermisst habe an Sets, gebe ich zu. So, dass ich immer dachte, aber vielleicht auch, weil mir das so wahnsinnig viel bedeutet und dass ich dann manchmal auch enttäuscht war, so zu merken, ach so, das ist manchmal auch sehr lieblos und fahrig und das ist natürlich tausend Gründen geschuldet. Ne? Das hat ja auch manchmal nichts mit den Menschen dahinter zu tun. So.
Was hat sich in der Filmindustrie, ich habe ja einfach Nüsseplan, ich bin so froh, dass du mir jetzt so eine coole Einführung
gibst. Ich erkläre dir das jetzt mal.
Ja, das ist so schön. So, schauen wir mal, was wird. Was hat sich in den letzten Jahren hier in Deutschland verändert in der Filmbranche? Hast du da irgendwie was dir so komplett einfällt?
Ja.
Das ist ja wirklich so eine Bubble auch für sich.
Also ich würde sagen, das Hauptthema wäre wahrscheinlich, um das jetzt mal so, also den Oberbegriff Diversität in mehrere Richtungen. Ich glaube, das ist ein großes Thema, Gott sei Dank. Und ich glaube, da ist viel passiert die letzten Jahre und da passiert auch noch viel. Da gibt es auch einige Sachen, die noch passieren müssen. Mhm. Aber ich glaube, da sind wir auf einem gar nicht so schlechten Weg. Und ich glaube, das hat aus mit vielen Faktoren zu tun. Ich glaube grundsätzlich, es gab vor ein paar Jahren eine große Kampagne, die hieß Act Out, die auch Freundinnen von mir mitgestemmt haben, wo eben sehr viele SchauspielerInnen sich kollektiv geoutet haben, die teilweise vorher eben noch nicht geoutet waren. So. Bei mir war das schon, ich bin schon immer da sehr offen gewesen, so, aber ich verstehe total, warum viele Leute da auch lange gezögert haben, weil es eben natürlich ein großes Thema noch war, ne? Dieses alte Ding von, kann dann der oder die das überhaupt, kann jemand eine heterosexuelle Rolle spielen, wenn er oder sie eigentlich
ja,
hier ist?
Ja, kann man.
Ja, ich glaube, also, oh, das kann man, aber ne? So, ich kann ja auch einen Mörder spielen, auch wenn ich noch jemanden also es ist einfach so eine blöde, wirklich langweilige Debatte, die aber immer noch manchmal in den Köpfen von den Leuten immer noch wirklich vorkommt. Das ist wirklich absurd. Aber da ist wirklich viel passiert, glaube ich. Und es hat eben damit was zu tun, dass ich finde, man braucht einfach grundsätzlich mehr Stoffe, die das behandelt. Also die das noch nicht mal, und das war zum Beispiel ein ganz großer Ansatz auch in meinen Filmen bis jetzt. Da geht es auch immer um queere Themen, aber ich versuche die immer auf eine Art zu bebildern, dass das nicht problematisiert wird, sondern dass es einfach ein...
Normal ist.
Genau, dass es einfach dazugehört. So, das ist einfach Teil des Lebens, Punkt. So.
Was ist das für ein Genre? Oder was sind deine Filme? Was geht das? Was ist
ich würde sagen, das waren bis jetzt so Tragikomödien, dramatische Komödien. Ich würde sagen, Knochen und Narben.
Das ist so geil, Tragikomödien. Ja. Wenn ich so Shakespeare, der sich so wirklich unterteilt in Komödie, historisch oder Tragödie. Ich mache eine Tragikomödie.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Mischung. Ich würde sagen, Knochen und Narben, mein Debüt war eher ein Drama mit komödiantischen Elementen. Und Sad Jokes war dann eine klare Entscheidung zu sagen, das ist dann aber eine Komödie mit dramatischen Momenten. Also es war wie so,
ich
so eine
Spiegelung. Ich liebe den Trailer. Ich mag übrigens die ersten 15, 20 Sekunden, du da sitzt und der Typ so, aber das ist gar nicht witzig.
Ja, das ist, glaube ich,
wenn ich zu viel vorwegnehme, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Ach schön, das
richtig krass. Ja. Dafür hast du letztes Jahr auch den Filmpreis gekriegt in München, ne?
In München, genau, den Förderpreis Neues Deutsches Kino.
Genau. Wollte ich jetzt auch kurz erwähnen, weil ich habe letztens auch in deiner Story gesehen, das war das Filmkritik.
Ja, heute Nachmittag.
Das ist jetzt gleich.
ja, das ist
krass, ich
finde
das schön,
so crazy. Das sind wir viermal für den, das hat uns wirklich sehr gefreut.
Ich habe das gelesen, du bist viermal vertreten als, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, also bester Hauptdarsteller unter anderem Oliver Masucci, Lars Eidinger, auch mit nominiert, ne? Also
das war ein bisschen verrückt, muss ich zugeben. Das war so, der kleine Fabi war dann ein bisschen gerührt.
Das ist ein großer.
Diese Kollegen, also das ist natürlich, das sind ja Leute, die ich einfach, die gucke ich mir natürlich im Kino und auf der Bühne an und finde die toll. Das ist natürlich Wahnsinn, was die so machen. Und dann so da so auf so einer Liste zu stehen, das ist dann kurz so ein bisschen was?
Richtig cool.
Ein bisschen unanständig fühlt sich's fast.
Also total schön. Ich bin gespannt, also du musst gleich wirklich irgendwie uns auf dem Laufenden halten, wie das ausgegangen ist.
Ja,
wie cool. Mega. Ja. Richtig geil.
Nee, das ist natürlich schön, weil Preise hin und her, aber was natürlich das Schöne ist, dass man merkt, dass diese Branche, dass das einfach gesehen wird und angenommen wird und gewertschätzt wird, das ist natürlich so toll, ne? Weil man kennt es ja, dass man so lang im stillen Kämmerlein an Sachen werkelt und arbeitet und nie weiß, wird das überhaupt wahrgenommen. Das ist tatsächlich sehr schön, das Gefühl.
Wie macht man sowas? Also wie schreibt man? Also ich könnte jetzt auch irgendwie random was schreiben. Ich kann das einfach Nüsse. Nein, kann ich gar nicht. Ich bin ganz untalentiert.
So witzig, dass du immer sagst, ich kann das Nüsse. Ist das, kommt das aus der, ist das sowas Regionales?
Nee, eigentlich nicht.
Das Nüsse im Sinne von?
Mir ist es auch Lachs.
Nuts, Nüsse. Also
ja,
Nüsse.
Ja, Nüsse, Nüsschen. Peanuts. ist ja wie Peanuts.
Ah ja, stimmt.
Weißt du, also irgendwie vielleicht so. Okay. Ich weiß
es nicht.
Ich
habe das noch nie gehört.
Keine Ahnung. Ich hatte letztens ein Ensemble aus Berlin da.
Ja.
Die hat auch, was habe ich denn da gesagt? Ach so, mein Lieblingswort ist auch, weil ich bin auch immer die sture Ostwestfälin eigentlich. Also ich finde auch ganz schlimm, ich sitze im Theater auch immer so.
Ah, wirklich?
Guck mir da was an, und dann Kumpels oder so, die dann spielen und so, die kommen dann danach so total so, sag mal, hat's dir gar nicht.
Oh Gott, ja.
Hat's dir gar nicht, wo ich mir denke, so, die Frage ist schon falsch. Aha. Weil entweder gefällt mir was, ich sag das dann auch offen, wenn man gar nichts sagt, sollte man nicht fragen. Aber, was habe ich denn gesagt? Achso, der rallt's ja nicht.
Der rallt's auch nicht.
Doch, der
das, wo
nicht.
Ich herkomme, sagt man
wollte ich gerade sagen, Koblenz. Also ich kenne Koblenz auch, ich komme ja aus Bielefeld.
Ja.
Kennst du ja auch hier Neuwied, die Ecke, Schlossparktheater in
Neuwied.
Ich frage immer grundsätzlich noch nach einem Tipp für junge, angehende Schauspieler.
Spart euer Geld, das ist eigentlich der größte Tipp.
Was anderes?
Nee, das nicht.
Bewerben, nie aufgeben, geht zu Premieren, laber die Leute an, sowas, ne? Viel Vitamin B und Glück.
Ja, aber
habe ich bis jetzt nur gehört.
Ehrlich gesagt, ja. ich bin da manchmal, ja, laber die Leute an. Boah. Also das habe ich nie gemacht, das konnte ich nie. Und ich kenne da einige Beispiele.
Die sind dann nervig. Ihr könnt auch nervig werden.
Also ich glaube, man kann sich auch sehr schnell in der Ecke kicken, wo man dann nicht mehr so gut rauskommt, weil man denkt, oh Gott, da ist wieder der oder die, die einen so zulabert, weil sie irgendwo hin will. Und ich verstehe natürlich die Tendenz und diesen Wunsch, so sich zu verbinden mit den Leuten, deren Arbeit man toll findet. Aber ich glaube schon irgendwie sehr daran, klar, es hat viel mit Glück zu tun, sicherlich, aber eben auch wirklich, ich glaube, sehr an Arbeit. Ich glaube wirklich, dass sich gute Arbeit irgendwann auch durchsetzt und dass man früher oder später auch gesehen werden kann, wenn man, wahrscheinlich ist es eine Kombi aus allem, ne? Wahrscheinlich ist es schon auch gut mal, ich habe auch in den richtigen Momenten vielleicht dann Leute angesprochen, die ich bewundert habe und dann war es vielleicht in dem Moment wirklich, war das Türchen irgendwie offen, es hat dann, war dann ein schönes Gespräch, aber ich bin nicht so Fan davon. Ich habe auch mal, als ich gerade in dieser Zeit neu in New York, in Berlin war, im ersten Jahr habe ich dann so einen Acting-Kurs mal gemacht, Camera Acting, und da wurde uns dann auch immer gesagt, ja, und jetzt ist die Berlinale, los geht ins Billy Wilders. Damals gab es diesen Billy Wilders, war so ein Café am Potsdamer Platz, wo die ganzen Filmschaffenden immer abgehangen haben während der Berlinale. Und die haben gesagt, nehmt eure Fotos und euer Resümee und euer Demoband, das war damals noch VHS-DVD-Demoband, und gebt denn das und stellt euch vor. Und das war natürlich, und dann haben die das dann alle gemacht, diese unschuldigen NachwuchsschauspielerInnen kamen alle am nächsten Tag wieder, das war furchtbar. Ja, die haben uns alle weggeixt, das ist ja klar, man trinkt da seinen Kaffee, man möchte da nicht, dass jemand kommt und sagt, hallo, hier ist mein Demoband, hier sind meine Fotos, also das ist ein schmaler Grat. Das ist
ein bisschen Grat. Unangenehm. Natürlich. Also entweder hat man Empathie oder nicht.
Ich glaube, das geht viel um, dass man einfach, auch wieder, ich quote immer sehr viel meine LehrerInnen aus der New York-Zeit, weil die mich eben so geprägt haben, aber die eine Lehrerin hat immer gesagt, der beste Advice, den sie geben könnte, wäre, be prepared for luck. Und das finde ich total gut. Das ist eigentlich das. Ne? Ja. Also, dass man immer parallel, denn das ist ja das Schwerste. Ich finde, der Beruf, also das Spielen, dieser Spielpart des Berufs, das finde ich, ist gar nicht so das Herausfordernde. Wenn man das lang genug macht, irgendwann weiß man, okay, man ist immer neu, man findet neue Sachen, man muss neue Sachen suchen in den Jobs, aber das ist irgendwann etabliert, dass man das irgendwie hinkriegt, so, wenn man lang genug trainiert hat. Aber ich finde, das Schwierige ist, die Herausforderung ist, wie lebt man denn diese ganzen Phasen dazwischen, wenn man halt eben keine Jobs hat und keine Angebote und keine Castings, wie vertrockne ich dann nicht? Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was sie auch meinte, dass man einfach immer dran bleibt. Die meinte so, alles, was ihr machen könnt, selbst wenn ihr jeden Tag 10 Minuten für euch selber ein Kapitel laut vorlest aus einem Buch oder aus einem Stück, damit ihr einfach warm bleibt und damit ihr connected bleibt zu Texten, zu Figuren, zu Ideen, geht ins Kino, geht ins Theater, ne, dreht selber Sachen, irgendwie bildet Banden und macht irgendwie kleine
bildet
Projekte.
Banden.
Ja, tatsächlich so. Ne? Das hat, glaube ich, Godard mal gesagt damals. Der gesagt hat, irgendwie bildet Banden und kanalisiert diese Energie, wenn niemand anderes euch will. So, damit das nicht einfach verpufft. Ja. Und wenn dann irgendwann der Moment vielleicht mal kommt, dass dann jemand gesagt hat, dass dann jemand mal sagt, oh, dich finde ich interessant, komm doch mal vorbei, dann ist man ready. So. Und das habe ich wirklich auch jetzt so empfunden, die Jahre. Also, weil viele mich immer gefragt haben, oh, wie hast du denn so schnell dir das so drauf geschafft, so mit diesem selber Filme machen. Und ich glaube, das kam nicht schnell, sondern das ging da los, als ich das erste Mal die Vögel mit 6 gesehen habe, wahrscheinlich viel zu früh. Und ich mich in so einen Hitchcock-Film. Den heimlich im Fernsehen gedacht, oh, was ist das? Aber das hat mich alles so geprägt und ich glaube, ich war immer mein Leben lang in dieser Bubble, also in dieser Theater-Film-Bubble.
Ich will das unbedingt.
Ich will das und ich habe nur, auch vielleicht manchmal schwierig, das hat auch auf vielen Ebenen, gab es auch, hat das auch mein Leben vielleicht schwieriger gemacht, weil ich so fokussiert war nur auf das. Das war schon immer nur mein größtes Interesse. Eben, ich habe vorhin schon erwähnt, Schulzeit war für mich schwierig, weil ich einfach mich nicht auf Sachen einlassen konnte, die ich habe, bin da angeeckt. Ich war da sehr fokussiert, so ein bisschen autistisch fast vielleicht. Nur als es dann soweit war, dass Leute angefangen haben zu gucken, oh, was macht der da? Ich glaube wirklich, da konnte ich wie so den, so eine Schublade aufmachen und dann kam da alles raus. So, so fühlt sich das manchmal wirklich an.
Als wäre die verklemmt erst gewesen. Das kann man nicht verstehen. Ich weiß, was du meinst.
Schwer zu erklären. Aber so
ich denke, mittlerweile bei uns in der Schule gab es einen Theater-LK. Den habe ich nie gewählt, nie. Ich war bei Hauswirtschaft.
Warum hast du den nicht gewählt?
Weiß ich nicht. Nein, also ich habe nie den Drang, mich auf eine Bühne zu stellen.
Ja.
Du bist ja auch in einer Beziehung, habe ich gesehen, in deiner, doch klar, doch mit so einer braunen Fellnase. Ja.
Ach so, mit meinem Hund. Ach so, wie witzig.
Ja, weil ich nämlich auch, ich habe nämlich 2.
Ich war kurz so, du bist ein bisschen davon, weiß ich nichts.
Ja doch, wurde mir erzählt.
Ach, gut zu wissen.
Nein, das habe ich in der Story gesehen und ich finde das so schön, weil ich habe auch so 2
Ach, wirklich?
Hier so.
Toll.
Und ich liebe das, mit denen zu Hause alleine zu sein und auch wieder so ein bisschen so in sich zu kehren. Also,
man ist ja dann noch nie alleine. Ja. Das ist ja das Ding.
Das ist so, ich liebe das.
Ja, ich
liebe
auch.
Das. Es gibt nichts drüber. Ja. Das ist irgendwie, vermisst du, ist
total.
Jetzt gerade?
Total. Ach so, jetzt gerade ein Ja, gut.
Ich bin heute Morgen losgefahren und war so, fuck, Alter, ich komme erst Dienstag wieder.
Ja, gut, das mag ich nicht gern. Ich lasse den nicht gerne. Also sagen wir mal so, ich habe tolle Leute, die auf den aufpassen dann. Meine Schwester wohnt auch hier, die sind ja, also ist ja alles Family. Aber ich vermisse den dann schon noch.
Hättest du auch mitnehmen
Tagen.
Können übrigens.
Ich dachte das ehrlich gesagt, aber ich muss ja dann zu der Preisverleihung. Da kann ich natürlich nicht mit diesem riesen Labrador-Pony, der ist ja so riesig. Das wäre ein bisschen Quatsch. Ja, okay. Und der muss immer, das ist das Ding, ich versuche den wirklich so oft es geht, der ist selten alleine zu Hause, weil ich das immer blöd finde und denke, wenn ich so einen Hund habe, dann muss ich den auch integrieren so. Aber jetzt zum Beispiel über die Berlinale, da muss der schon ganz schön viel mitmachen, weil der natürlich immer mal Stunden aushalten muss. Aber
ich fand das so süß, deine Story im Schnee.
Ja.
Wann war das gestern, glaube ich?
Ja.
So,
der liebt Schnee, der rastet aus beim Schnee. Und ich habe dem beigebracht, als er ein Welpe war, habe ich ihm Robbe beigebracht, dass der sich eben so über den Boden robbt. Süß. Und dann sagt man, mach mal die Robbe. Und dann robbt er sich durch den Schnee. Der richtig ist wirklich schön. Wahnsinnig süß. Das hat mir auch total viel, das war eine ganz wichtige Entscheidung, den Hund sich anzuschaffen, weil ich eben auch das Thema Struktur, ne, weil der mich so durchstrukturiert hat und das hat mich so neu aufgestellt, weil ich das ganz oft, auch diese Phasen, wenn man dann mal keine Jobs hat und irgendwie an Sachen.
Verantwortung.
Total, einfach dieses, ich muss spätestens um 8 aufstehen mit diesem Hund raus eine Stunde und das tut mir so gut. So, und es geht eben nicht mehr nur um mich, sondern
glaube ich.
Und wenn er dann mal weg ist und ich ein paar Tage alleine bin, finde ich das ganz irritierend, morgens aufzuwachen und zu denken, ich muss jetzt gar nicht raus. Was
schlimm,
ich denn
ne?
Jetzt? Ja, ist komisch.
Ja,
oder?
Ja, finde ich auch. Ja. Ich finde das immer schön, ich nutze das momentan so viel, weil die Social-Media-Zeit ist momentan so viel und es wird ja immer schnelllebiger.
Ja, ja.
Und ich finde, dass es jetzt, wenn man rausgeht, ich lasse Handy grundsätzlich dann zu Hause.
Ja, das ist smart. Ja, das ist gut.
Muss man aber
voll.
Auch.
Voll,
also
ja, total. Ich genieße das wirklich auch sehr. Ich wohne direkt neben dem, in Neukölln, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ist das Tempelhofer Flugfeld, das ist dieser alte Flughafen, der vor ein paar Jahren als zu einem Park umgewandelt wurde und ist halt riesig groß. Und das ist einfach wirklich ein Traum, jeden Morgen einfach aus der Tür zu gehen und auf dieses Feld und den Hund laufen zu lassen. Ach,
schön.
So die Gedanken, ich habe immer das Gefühl, die laufen einfach so weiter, weil das nicht ständig abgehakt wird. So. Mir tut das gut.
Das ist immer so ein Zuhause.
Total.
Ich habe immer das Gefühl, dann ist alles gut.
Ja.
So, alles gut.
Ja, das ist schon also, einfach so süß. Und wie treu die einfach sind und dass die alles so miterleben und mitfühlen, ist schon tolle Tiere. Ja.
Wir waren eben an dem Punkt, wo es bei dir so ein bisschen Klick gemacht hat, dass du so richtig in diesen Film
stimmt,
und Drehbücher,
da war ja was,
wie war
genau.
das? Wie war das so bei dir?
Also ich habe dann eben angefangen, Theater zu spielen, aber immer frei. Also ich war nie fest an irgendeinem Ensemble. Und das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe viel am Hau, am Hebbeltheater gespielt oder Volksbühne, solche Sachen. Und dann gab es einen wichtigen Moment in meinem Leben, da habe ich eine Regisseurin aus Israel kennengelernt, die mittlerweile in New York lebt. Karen Sitter heißt die. Und die war damals an einem ganz spannenden Punkt. Die hat ganz viel Videoarbeiten gemacht, Videokunst, aber auch angefangen, auf der Bühne zu inszenieren. Und weil die so gefeiert war international, die war eben auf der ganzen Welt, haben die Ausstellungen gemacht, war in New York, war in der Vogue, eine der Top 50 neuen Künstlerinnen, keine Ahnung. Also sie war an so einem ganz spannenden Punkt in ihrer Karriere. Und die habe ich kennengelernt, weil sie jemanden gesucht hat für ein Stück, das sie gemacht hat. Und das Stück sollte Premiere haben in der Tate Modern, in der Turbine Hall und in New York und dann in Berlin laufen und auf Welttournee tatsächlich gehen. Und die habe ich kennengelernt und dachte so, ja, gucke ich mir mal an. Das sollte so ein Tanz-Performance-Stück sein. Ich bin überhaupt kein Tänzer, ich kann auch gar nicht tanzen. Also im Club, aber nicht
aber du bist
auf
groß.
Der Bühne. Ich bin,
also du
und das war das Ding, genau. Und dann habe ich mich mit der da hingesetzt und dann kam die in einem Jogginganzug mit Sonnenbrille so ein bisschen verkatert und war so, hi, ja, lass mal. Und das war so ein ganz lockeres Gespräch. Und dann haben wir uns so gut verstanden, dass sie dann gesagt hat, naja, kannst du, bist du denn Tänzer? Ich so, überhaupt nicht. Und dann hat sie gesagt, ach so, aber tanzt du gerne? Ich so, ja, das schon. Und dann hat sie gesagt, naja, kannst du denn Leute hochheben? Ich so, ja, bestimmt. Und, ja gut, dann du hast den Job. Und dann haben wir uns tatsächlich über diese Arbeit angefreundet und haben dieses Stück gemacht. Das war dann auch ein schöner Erfolg. Und dann hat sie angefangen für eine der Kolleginnen, die ich sehr gerne erwähne, denn ist mittlerweile eine meiner engsten Freundinnen und wichtigsten Menschen in meinem Leben. Susi Meyer heißt sie, eine Schauspielerin. Wir haben uns da kennengelernt und wir drei haben uns so gut verstanden, dass Karen, die Regisseurin und Autorin, dann eben für uns Stücke geschrieben hat, nur für uns zwei. Und das war dann wirklich toll und das war so die Zeit in meinem Leben, wo das dann so ein bisschen weiter nach vorne ging und auch wirklich alles konkreter wurde. Also wir haben dann wirklich, ich glaube, 3 Jahre mit diesem Stück, das hieß Show Real Drama, über zwei Schauspieler, also ein Schauspielerpaar, die sich auf der Bühne trennen, das ist natürlich alles fiktiv, in Kombi mit so Videoarbeiten auf so einem riesigen Screen auf der Bühne. Das war wirklich eine sehr schöne Arbeit, die uns total viel bedeutet hat. Und damit waren wir dann wirklich auf der ganzen Welt auf Tour. Also es gibt, glaube ich, fast kein Land, wo wir nicht waren. Es war wirklich Wahnsinn, diese Zeit.
Ja, wie cool.
Das war wirklich toll.
Wann war das?
Das ging los 2010. Und so ging das dann eben los. Und das hat tatsächlich dann so ein paar Türchen aufgemacht für mich, dass ich dann eben dann darüber hinaus dann weiter besetzt wurde für andere Stücke. Viele andere RegisseurInnen haben das Stück gesehen. Mhm. Und das lief dann da irgendwie ganz schön weiter. Susi hat dann zwei Kinder bekommen. Das war dann deshalb eine wichtige Zeit, weil ich dann sehr involviert war als bester Freund. Es gibt nicht wirklich Väter, die sich da groß involvieren. Das heißt, wir haben dann entschieden, wir machen das ein bisschen zusammen. Wir haben dann so eine kleine moderne Familie gegründet. Ich war dann bei den Geburten dabei. Die Kinder sind sehr eng. Die spielen in meinen Filmen wichtige Rollen. Also okay. In dem letzten Sad Joke spielt der Sohn, der ist jetzt 3,5, der spielt meinen Sohn auch in dem Film. Ja. Das heißt, Susi spielt auch überall mit. Also wir sind so eine kleine Filmfamilie geworden, auch in Wirklichkeit. Und das war dann so ein kleines Sprungbrett in auch in diese ganzen Filmarbeiten. Mhm. Ich versuche tatsächlich manchmal mich zurückzuerinnern, weil die Frage oft kommt in den Interviews, was der ausschlaggebende Grund war, warum ich angefangen habe zu schreiben.
Weil es interessant ist, was du erlebt hast. Ich beantworte das jetzt einfach für dich.
Ja, ja.
Weil es interessant ist, was du erlebt hast. Du hast mir jetzt eben gerade erzählt, dass du deine beste Freundin da ja kennengelernt hast auf Tour. Ja. Du warst bei der Geburt mit dabei. Da geht es ja um,
bei Sad Jokes zum Beispiel auch darum.
Schreibst du tatsächlich viel aus Lebensgeschichten heraus, weil ich kenne viele, die das tun oder Stücke schreiben, weil das einfach so in deren Leben ist und die das einfach ein bisschen verändern.
Total, absolut. Und ich glaube, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, die Antwort auf die Frage, weil mir das natürlich unbewusst passiert ist. Also ich habe nicht irgendwann entschieden, so, mir reicht's, weil klar, oft denken Leute, ne, man ist Schauspieler, ist vielleicht frustriert, weil wenig Angebote da sind und dann schreibt man sich selber eine Hauptrolle. So. Und das will ich auch gar nicht abwerten. Das hat ja auch eine totale Legitimation. Bei mir war das tatsächlich nicht wirklich so, sondern ich glaube genau, was du sagst. Ich habe einfach viel, auch auf der privaten Ebene viel erlebt und so gerade mit diesen Kindern und so. Das war, und dann als schwuler Mann, ne, das hat auch nochmal viel verändert, im Thema, was das Thema Dating angeht, weil ich bin halt einfach sehr eng mit diesen Kindern und versuche halt, wenn ich kann, mich da immer sehr zu integrieren. Das heißt, das muss man so mit einkaufen.
Scheiße,
Art,
bist
ne?
du interessant, ey. Also es ist wirklich, ist noch nicht mehr ironisch. Krass, okay.
Ja, und das ist, ja, und ich wollte das schon immer, ich war schon immer sehr ein großer Kindernah und habe eben keine eigenen. Und ich bin Susi, meiner guten Freundin, da eben sehr dankbar, dass sie mich da so mit reinlässt. So. Naja, und es ist aber eben so, dass ich glaube, jetzt, wenn ich zurückschaue, ich glaube schon, dass ich eine Sehnsucht gehabt habe nach diesen Themen, also weil ich das Gefühl hatte, ich sehe das selten auf der Leinwand. So. Mhm. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, gerade in unserem Land, finde ich, also ich liebe das deutsche Kino und finde, da gibt es wahnsinnig tolle Sachen, auch immer wieder zu entdecken. Und ich finde aber schon, dass es ab und zu, vielleicht auch Richtung Fernsehen, wenn ich ehrlich bin, dass das ein bisschen, dass es da einfach Leerstellen gibt, sage ich mal, was bestimmte Themen angeht.
Das stimmt.
Und zum Beispiel, dass ich eben das Gefühl hatte, diese freundschaftsbasierte Elternschaft, das ist ein Thema, das ich auf eine Art lebe, das leben sehr viele andere Bekannte von mir. Mhm. Und wir haben immer das Gefühl, das kommt so selten vor. Und dabei ist das ein sehr modernes Thema, ein sehr aktuelles Thema. So. Mhm. Oder ob das jetzt eben queere Themen sind, die eben nicht unbedingt negativ behandelt sind. Ne? Es gibt viele Filme über Coming-Outs und dass das schwierig ist und das verstehe ich, denn es ist ein schwieriges Thema für viele.
Aber wie geht's weiter?
Aber eben nicht nur.
Ja, so. Also wie geht's weiter? Also was ist…
Genau, zum Beispiel. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verstehe nicht so richtig, also ich habe oft das Gefühl, man braucht vielleicht eine gewisse Utopie auch, damit man auch was hat, wohin man arbeiten kann und sich orientieren kann, auch als ZuschauerInnen. Also ne, wenn ich zum Beispiel, als ich jung war, wäre das für mich vielleicht auch wichtig gewesen, Sachen zu sehen, dass ich mehr Mut kriege und sage, ah, so könnte das sein in der Gesellschaft, warum gehen wir denn dann nicht in diese Richtung, ne? Als immer nur zu porträtieren und zu bebildern, wie ist es gerade und wo sind die Schwierigkeiten. Hat absolut eine Daseinsberechtigung, das will ich nicht kleinreden, aber ich glaube, man braucht auch den Platz für, ja, eben für diese Utopie, wie könnte es denn aber sein, so, wenn gewisse Sachen endlich mal abgehakt sind. Und ich glaube, dass das ein unbewusster Grund war, warum ich angefangen habe, Sachen aufzuschreiben. Das waren erst immer kleine Skizzen, kleine Bilder, Ideen für irgendwas, Dialogfetzen, die dann ins Handy schnell getippt wurden, weil ich dachte, ah, das irgendwie bleibt mir irgendwie hängen, da ist was Interessantes dran. Und daraus habe ich das dann entwickelt. Und Knochen und Namen war dann eben der erste Film, von dem Leute dann immer dachten, ah, das ist total autobiografisch. Ist es nicht wirklich. Es gibt Themen, die aus meinem Leben oder aus dem Leben meiner Liebsten gegriffen sind, aber die sind dann alle natürlich fiktionalisiert worden. Und das war dann wie so ein Domino-Effekt. Also ein Steinchen, das ich angestoßen habe, hat dann das nächste zum Umfallen gebracht. Und so ist dann dieses Drehbuch entstanden. Und das sollte eigentlich ein Kurzfilm werden. Ich hatte dann zu einer anderen sehr engen Freundin, Nicola Heim, die ich schon seit New York, seit der Schauspielschule kenne, die viel Regieassistenz gemacht hat, selber auch schreibt und produziert jetzt. Und die hat mir immer geholfen bei diesen Filmen, also als Produzentin tatsächlich. Und die war dann mit am Start und wir haben gesagt, okay, wir machen einen Kurzfilm, ist eine schöne Idee, los. Und dann habe ich immer noch gesagt, ja, ich habe noch so eine andere Idee für noch eine kleine Szene. Und plötzlich wurde das ein Langfilm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und eben überlegt, sollen wir das, wie kriegen wir das finanziert?
Wie läuft sowas genau? Mhm.
Naja, also, es gibt die offiziellen Wege natürlich, ja. Ne, dass man das wirklich einreicht, dass man sich eine Produktionsfirma sucht, dass man das dann einreicht bei den Förderanstalten. Vielleicht sogar auch einen Fernsehsender mit dazu holt, der vielleicht noch mit Geld reingibt. Mhm. Und dann wird das nach und nach aufgebaut. Und das ist natürlich aber ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. So, klar. Und das hängt an vielen Sachen. Da geht es natürlich auch nochmal darum zu schauen, wo könnte man denn so einen Film dann hin platzieren. Mhm. So. Und das, weil wir uns da natürlich überhaupt nicht auskannten, so wirklich, habe ich dann sehr schnell gesagt, ich glaube, wenn wir das machen, müssen wir es irgendwie selbst machen und eben sehr unabhängig. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich unser Geld zusammengelegt, was nicht viel war.
Richtig risky, ey, ja,
ja.
Krass.
Ja, es war kein teurer Film. Wir haben dann eben wirklich sehr viele Leute besetzt über mit meiner Casterin Eva Roth, die eine ganz tolle Casterin ist aus Wien, mit der ich gut befreundet bin. Die hat dann geholfen, die hat dann diese ganze Kommunikation übernommen mit den SpielerInnen, mit den Agenturen. Und es war eben immer das Ding, wir haben kein Geld, wir arbeiten auf Rückstellung. So, hier ist das Drehbuch, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns. Wir drehen das in 3 Wochen. Also kein riesiger Zeitraum, den man blocken musste. Und es hat wirklich einfach niemand was verdient, was natürlich auf lange Sicht überhaupt nicht das ist, wo wir hinwollen. Wir wollen natürlich jetzt Filme auch machen, mit denen man dann die Leute auch bezahlen kann. Aber damals hat das wirklich gut geklappt. Das war so eine ganz magische Zeit, diese Monate.
War das der Grund, warum du die Hauptrolle dann übernommen hast? Oder einer der Gründe?
Du meinst
Gründe?
Aus Kostengründen?
Ja.
Nee, das war aus Ego-Gründen.
Ach so, dann.
Nein, weil ich natürlich, ja, weil klar, ich
Also kann ja sein. Ich
glaube einfach, weil ich natürlich auch total gern Schauspieler bin und das einfach auch sehr liebe, hat sich die Frage gar nicht so gestellt. Und ich spiele in dem Film, also mir war sehr wichtig, einen Film zu erzählen, der sehr nah an dem ist, was ich so kenne in meinem Leben. So. Mhm. Und die Figur, die ich spiele, ist eben ein Schauspieler, so, der für einen neuen Film besetzt wird und da dann eben anfängt, Sachen auszuleben, die er dann wiederum in der Beziehung zu seinem Partner, der Schriftsteller ist. Also eigentlich sind diese 2 Figuren wie so 2 Seiten von mir, würde ich sagen. Der dann da in eine Beziehungskrise stürzt eigentlich mit diesem Partner, mit dem er schon lange zusammen ist. Und das hat sich aber von Anfang an, war das klar, dass ich das spiele. Ich war am Anfang nicht ganz entschieden, welche Rolle. So, und dann habe ich das
Ach, ist alles gut.
Genau. Und dann dachte ich, ich bleibe mal bei dem, was ich kenne.
Ach,
ja. Ja, aber davor hatte ich zum Beispiel Angst, ne? Ja, was du da gerade sagst.
So,
total.
Hier, dann gibt er, ja.
Das war, da habe ich wirklich Schiss gehabt, weil ich dachte, boah, so empfinde ich mich eigentlich gar nicht und so möchte ich das. Und das war auch gar nicht der Grund für die Entscheidung.
Ich glaube, das ist richtig, richtig schlimm. Und wenn man sich sowas traut, also nicht in dem Sinne richtig, richtig schlimm. Ich finde es richtig beeindruckend, auch in der Theaterwelt habe ich das schon ein paar Mal mitbekommen, wenn jemand Regie führt und auch dann selber spielt.
Ja.
Das ist ja umso schwieriger.
Ja, ja.
Das ist ja echt krass. Und sich sowas zuzutrauen, Hut ab. Also ich finde es eher beeindruckend, als dass ich denke so, was macht der da oder wie doof oder sonst irgendwie was? Ich finde das richtig cool.
Ja, schön, das freut mich.
Also, ne, weil du kannst halt von innen drauf gucken und halt auch nochmal von außen.
Ja.
Du kannst ja auch nochmal sehr viel mehr Input geben. Total. Ich meine, das ist dein Film, zum Glück macht das so viel, wie du kannst.
Ja.
Also,
ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten, das war so die Entdeckung, die mir am meisten gegeben hat, die mich am meisten gekickt hat auch. Also zu merken, also klar, man inszeniert einen Film von außen, wie du gerade gesagt hast, aber was mich am meisten gereizt hat, war dann zu merken, ah, wie abgefahren. Ich kann, wenn ich mit den SpielerInnen in eine Szene einsteige, kann ich die ja trotzdem mit inszenieren oder anleiten oder führen oder, ne? Weil es ist ja klar, wir sind dann, in dem Moment ist es eine Vereinbarung, wir sind PartnerInnen in einem Tanz, wie auch immer du das nennen willst, und ich kann natürlich mitführen.
Mhm.
Wohin soll das gehen? Was werfe ich denen vielleicht mal zu? Wo sehe ich, wo sind sie gerade dran?
Okay, welche Szenen waren schwieriger? Die, wo du also selber mitgespielt hast, weil du dann leiten konntest?
Ja.
Also gingen die schneller? Also musstet ihr nicht so oft drehen? Oder waren das eher die anderen Szenen?
Boah, ist schwer zu beantworten.
Also ich würde jetzt wirklich so nach deinem Reden sagen, sie, okay, da wo du halt mitgedreht hast selber, war halt schneller, weil du konntest mehr leiten.
Ja, wahrscheinlich, ehrlich gesagt, schon.
Ja, darauf
aber gar nicht aus, aber gar nicht, weil die SpielerInnen dann vielleicht nicht hingekriegt haben oder nicht umgesetzt haben.
Du hast
haben,
dir ja was
wollte,
dabei
sondern,
gedacht, dass die besetzt worden
natürlich,
sind. So, also
ja, natürlich,
cool.
ja. Nee, aber tatsächlich eher, weil es da ja auch viel um so einen Ton geht, eine Temperatur, einen Rhythmus. Und ich vielleicht da erst, wie sage ich das? Ich glaube, wenn ich von außen einfach nur inszeniert habe, ohne dass ich mitgespielt habe, musste ich auch erstmal ein Vokabular trainieren und finden, wie ich gewisse Gedanken und Ideen so formuliere, dass ein Spieler, eine Spielerin das auch umsetzt, weil ich finde das, also jetzt rede ich hier wahnsinnig viel, mhm. ist ja auch ein Podcast, ja. aber ich versuche halt am Set nicht so wahnsinnig viel, also ich finde das selber schwierig, wenn jemand, wenn ich was spiele und ich bin in irgendwas ganz Emotionalem vielleicht drin in der Figur und dann kommt jemand von der Regie und sagt, und erzählt mir 3 Minuten, was ich jetzt noch alles, das gibt es ja, dass Leute mhm. dann sehr verbal sind. Mhm. Das finde ich persönlich schwierig. Ich brauche das, ich habe das gern Häppchen, also klein, mhm. simpel verpackt, aber trotzdem, also die Essenz, so. Mhm. Das versuche ich irgendwie hinzukriegen. Und das muss man aber ja lernen und trainieren, cool. weil ich das ja vorher nie gemacht habe.
Was möchtest du rüberbringen? Also was ist so deine Herangehensweise, wenn du jetzt so eine Regie führst? Ja. Wie läuft sowas? Ja. Ich bin keine Regisseurin, ich habe überhaupt, mhm. ich habe Nüsseplan. erzähl mal, also wie, ja. wie läuft sowas? Was ist dir persönlich wichtig? Was macht einen guten Film aus? Was macht deinen oh Gott. Film aus?
Hm. Schwer jetzt so runterzubrechen über die eigenen Filme. Aber ich glaube.
Da sind wir jetzt wieder bei diesem so: entweder versteht man das so, die Art und Weise, man kann es schlecht einfach so runterbrechen.
Also, ich glaube schon, dass das. Also, wenn ich jetzt über meine Filme nachdenke, ich glaube schon, dass das Filme sind, auf die man sich ein bisschen einlassen muss. Mhm. Und das ist natürlich total schön. Mich freut das, wenn jemand wie du hier sitzt und direkt aus dem Bauch sagst: Oh, ich finde das total interessant, diese, auch diese Zeit, die du dir lässt, die langen Einstellungen. Die mhm. langsamen Bewegungen. Ich finde das, mir gefällt sowas auch total. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir zu theatral oder zu statisch oder so zu architektonisch, keine Ahnung. Mhm. Ich finde sowas total interessant. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich immer nur Filme machen möchte, die statisch sind. Also es gibt jetzt die nächsten Projekte, an denen ich arbeite, die werden sich auch viel mehr bewegen. Da wird mhm. eine ganz andere Freiheit hoffentlich dann kommen, weil mich das natürlich auch reizt. Aber wenn ich es runterbrechen würde, würde ich glaube ich sagen, ich würde gerne Filme machen oder habe das bis jetzt auch versucht, die einen vielleicht nicht so anspringen, mhm. sondern die einem Publikum auch die Möglichkeit geben, sich selbstständig und aktiv anzunähern mhm. an ein Bild, an eine Geschichte, an eine Figur. Ich finde, vieles ist oft sehr laut heutzutage mhm. so in unserer Welt im Allgemeinen. Schnell, laut und es gibt
viele Meinungen. Ich mag sowas gar nicht mehr gucken. Das ist wirklich so.
Manchmal überrollt mich das und ich kann mich auch total gern, ne, ich gebe mhm. mich gern was hin, was mich dann so mitnimmt. Mhm. Und ich finde das dann auch toll. Aber wenn ich eben selber an Sachen arbeite, merke ich das total, dass ich so eine Sehnsucht habe nach einer gewissen Entspannung. Bandheit und Leichtigkeit, ohne dass das dann profan wird oder es kann ja trotzdem eine Tiefe haben, mhm. aber dass eben wirklich dass es eine Einladung ist für einen Zuschauer, eine Zuschauerin, sich selbstständig zu verbinden mhm. und nicht das so um die Ohren
gehauen. Wie gesagt, das ist in deinen Filmen ja auch wichtig, weil eben das ein Genre ist, was vielleicht ein paar mehr Leute sehen sollten und sich vielleicht auch finden können.
Ja, ich glaube, das ist das, was mich am glücklichsten gemacht hat, die letzten 2 Jahre, mhm. also mit diesen 2 Filmen jetzt, dass ich wirklich auf mehreren Ebenen das Gefühl hatte, dass die Leute, die sich darauf einlassen, dass sie das wirklich, wirklich erreicht hat. Also ich habe das auch vorher so noch nie erlebt, dass ich wirklich nach diesen, ich habe ja große Kinotouren dann auch gemacht und den Film immer überall gezeigt.
Warum warst du nicht in Bielefeld?
Da weiß ich ehrlich gesagt.
Mann, ey.
Habt ihr ein Kino?
Ja.
Ich weiß, es war
ein Witz. Cinemax.
Habt ihr bestimmt. Ah ja, okay. Ja. Naja, oder ich habe ganz viele Mails bekommen von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die sich bedankt haben und gesagt haben, ich sehe da was, wonach ich so eine Sehnsucht hatte, was ich so selten sehe heutzutage. Und das mhm. hat mich total gefreut, weil das war nicht unbedingt das Ziel. Ne? Ich habe wirklich, glaube ich, gar nicht so daran gedacht, wo platziert man dann so einen Film hin oder wen wird das erreichen. Ich habe das wirklich gemacht für mich und meine Leute, um da irgendwas zu verhandeln miteinander. Mhm. Und das war total schön zu sehen, wie das Leute, mhm. was Leute sich daraus ziehen.
Ich weiß ja von dem Hitchcock-Film, Cocktail für eine Leiche. Ja. Das erinnert mich immer so ein ganz klein bisschen. Also diese Einstellung, mhm. diese langen Szenen ja, und so, ja. was ursprünglich ein Theaterstück war. Ja. Deswegen fand ich das bei dir auch so interessant. Könntest du dir vorstellen, dass deine Filme, die jetzt auch schon draußen sind, mhm. Als Bühnenstück umvariiert werden?
Oh wow, was für eine spannende Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wer weiß, ganz ehrlich, wieso nicht? Das könnte spannend sein, weil es gibt wirklich, also gerade bei Sad Jokes, bei dem letzten Film, da gibt es wirklich sehr lange Plansequenzen, die sehr durchchoreografiert sind. Gerade die Anfangsszene ist so eine 8-Minuten-Szene, wo eigentlich die ganzen Grundkonflikte und Beziehungen der Hauptfiguren so ein bisschen etabliert werden. Und das wollte ich wirklich wie so eine Bühnenszene haben, dass die mhm. aufgehen, abgehen. Man hört im Off, dass sie weiterreden, dann kommen sie wieder ins Bild. So.
Ja.
Aufgang, Abgang. Das könnte schon, das ist interessant. Ja. Ich träume ein bisschen davon, das ist gerade so ein Thema. Ist noch ganz in den Kinderschuhen, aber ich würde das total gerne mal machen, fürs Theater zu arbeiten, zu schreiben und zu inszenieren. Nicht dann, da würde ich dann, glaube ich, nicht unbedingt mitspielen wollen, aber daher bräuchte ich, glaube ich, wirklich nur den Außenblick dann. Aber ja. Das würde ich total schön finden.
Finde ich cool.
Ja.
Es gibt relativ wenig Theaterstücke, die solche Themen halt aufgreifen. Wäre nochmal wirklich eine andere. Und es würde auch andere Leute ansprechen, weil ich finde, Theater ist leider immer noch nicht so jugendlich, zumindest hier in Deutschland.
Ja, es ist bestimmt noch einiges zu erfinden da. Da kann man schon noch viel suchen, glaube ich auch.
Und mit diesem Gedanken
gehen
wir ins Theater und machen das nächste Thema auf. Oder ich schicke dich jetzt zu deiner Preisverleihung.
Oh je, ja.
Und jetzt bin ich selber so aufgeregt. Am liebsten würde ich mit. Ich sage jetzt erstmal.
Komm doch mit.
Ich würde,
ja, genau, komm doch
wie
mit.
Wie cool. Richtig schön.
Ja.
Du musst auf jeden Fall berichten,
so
wie es
so.
Ist.
Das mache ich.
Schreib mal gleich. Dann kann ich das nämlich gleich in der nächsten Folge so. Ach, übrigens. Ah, der Fabian hat
mir gerade
geschrieben.
Oh Gott, nein. Der nächste Gast. Das wäre auch gemein. Er redet gerade über seine.
Nein.
Genau. Und dann so. Stopp mal kurz. Der Fabian. Sehr schön. Nee, sehr lieb von dir. Schön war das.
Ja, fand ich auch. Herzlich willkommen in der Garderobengesprächfamilie. Und hoffentlich kommst du ins Theater. Vielleicht inszenierst du ja auch bei uns.
Ja, wer weiß. Bielefeld.
Maybe.
Das wäre mal ein Grund, nach Bielefeld zu düsen. Eben. Finde ich gut.
Sehr schön.
Das war sehr schön.
Viel Erfolg, Fabian.
Danke dir, das ist ganz lieb. Dir auch.
Dankeschön.
Oder euch auch, ihr seid ja mehrere.
Danke. Tschüss.